Herzlich willkommen zu einer neuen, besonderen Folge von Das Universum, dem Podcast, wo Ruth und Florian über das Universum reden, mit Ruth
und Florian.
Und diesmal nicht nur mit uns beiden, sondern auch mit zwei anderen Menschen, die Dinge zu erzählen haben, und nicht über die Astronomie, sondern über eine andere sehr, sehr coole Wissenschaft, nämlich über die Biologie. Diese Folge, die ihr jetzt hier hört, ist ein Crossover, und zwar trifft das Universum auf Bucktails. Bucktails, die Abenteuer der Campbell-Ritter. Der Campbell-Ritter. Ein Wortspiel, das man versteht, wenn man sich mit Biologie und Biologiestudien beschäftigt hat. Wenn nicht, ist aber auch egal. Denn es ist ein wunderbarer Podcast, und zwar von Lorenz Adlung und Jasmin Schreiber, die Geschichten über die Biologie erzählen, und wunderbare Geschichten. Also wenn ihr den Podcast noch nicht kennen solltet, dann kennt ihr ihn jetzt und habt ihn auch in Zukunft regelmäßig zu hören, weil er wirklich sehr gut ist.
Das stimmt. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Und wir haben uns mit Lorenz, Jasmin zusammengeschaltet. Ruth und ich haben Lorenz und Jasmin eine Geschichte erzählt über Tiere und Astronomie. Und diesen Teil des Podcasts, den könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bucktails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu, Jasmin, meinem Kollegen
Lorenz
und dem Universum. Wir sind heute nämlich nicht allein, sondern haben zwei fantastische Gäste mitgebracht. Das wären Florian und Ruth. Beide haben den Science-Podcast Das Universum und haben uns eine tolle Geschichte mitgebracht.
Übrigens Fun Fact, weil in Deutschland war ja gerade Bundestagswahl, und die Abkürzung von Das Universum ist ja DU, und in Deutschland gab es tatsächlich auch eine wählbare Partei mit der Abkürzung DU, die Urbane war das.
War das nicht diese Hip-Hop-Partei?
Genau.
Dachte meine Güte.
Das passt ja gut.
Ich weiß nicht, Bundeswahl und Fun Fact würde ich vielleicht nicht sagen, nee, bei dieser Wahl.
War nicht so lustig.
Mit Fun hat es nicht so viel. Mhm. Aber das schieben wir jetzt alle beiseite. Und ja, Florian, Ruth, hallo, willkommen bei Bucktails.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass wir bei Bucktails sind, weil im Universum ist ja alles drin. Das heißt, wir haben nicht nur Sterne, sondern auch Tiere. Und deswegen ist es schön, mal mit Leuten auch gemeinsam in dem Podcast zu sein, die sich mit Tieren und anderen lebendigen Dingen auskennen und nicht nur mit toten Sternen und anderen toten Dingen im Universum.
Genau, wir machen jetzt ja ein Crossover, wie DU, die Hip-Hop-Partei, oder wie?
Genau. Ja.
So ein Feature.
Genau.
Das ist auch insofern ganz cool, wenn die Leute sich jetzt fragen, naja, was hat denn das Universum mit dem, was hier auf der Erde so an Lebenswissenschaften abgeht, zu tun? Der Florian hat nämlich zusammen mit einem Biologen-Kollegen auch ein ganz cooles Buch geschrieben, und zwar die Geschichte der Welt in 100 Mikroben. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben, liegt auf meinem Nachttisch gerade, und ich habe schon angefangen, und das ist wirklich sehr unterhaltsam, wo man wirklich in so anekdotenreich in einzelnen Geschichten wirklich erfährt, wie Mikroben sozusagen die Welt und unsere Geschichte verändert haben und uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und was dem Ganzen vorangeht, ist nämlich so ein Streitgespräch zwischen den beiden. Und da wird genau diese Frage erörtert, was eben ein Astronom mit einem Biologen denn überhaupt zu tun haben kann. Also das Ganze im Großen und im Kleinen sozusagen zu verstehen.
Unser Spoiler, ich habe beide Teile des Streitgesprächs geschrieben.
Und hast doch gewonnen, nehme ich mal an. Hast du dir einen Gewinn geschrieben, oder?
Nee. Ja, am Ende prügeln wir uns hier noch. Also.
Nee. Also ich bin großer Fan der Biologie. Ich hätte selbst sogar fast Biologie studiert, wenn ich nicht Astronomie studiert hätte. Ich war ja in der Schule tatsächlich schlecht in Mathe und Physik, also wirklich schlecht, und tatsächlich der Klassenbeste in Biologie. Also es wäre fast Biologie geworden.
Ah, verrückt. Also, okay. Ja. Ja, ich hätte fast Chemie studiert, weil ich Klassenbeste in Chemie war. Ja,
so kann's also kommen.
Ja. Und ich war auf einer Mathe-Schule und habe Bio studiert. Also.
Ja, Hauptsache, wir sind glücklich.
Ja, sehr schön. Gut, dann wollen wir auch gar nicht so lange drum herum reden. Wir sind schon sehr gespannt, was für eine Geschichte ihr uns mitgebracht habt.
Ja, willst du anfangen?
Wir haben sogar mehr als eine Geschichte mitgebracht.
Ja. Mehr als eine Geschichte. Ja, das ist also super. Ich habe hier Tee, ich habe hier auch Wein, ich habe alles. Lasst es einfach raus. Stundenlang, kein Problem.
Machen wir eine Doppelfolge heute.
Also dann, ja. Fang doch du an mit deiner Geschichte, Ruth.
Soll ich mit der Geschichte anfangen? Es ist eine extrem coole Geschichte. Es geht, also so in beiden Geschichten geht es um ein ähnliches Thema, nämlich es geht darum, wie sich Tiere an den Sternen orientieren können.
Okay.
Und ja, das, genau, Begeisterung. Es ist tatsächlich so und es ist irgendwie schon ein bisschen überraschend, finde ich. Also man weiß ja irgendwie von ein paar Tieren schon, dass sie das irgendwie halbwegs gut können. Aber das Tier in der ersten Geschichte, die mich extrem fasziniert hat, war ein Tier, dem man das überhaupt nicht zutrauen würde, dass es sich auch nur irgendwie annähernd an den Sternen orientiert. Was? Und zwar geht es um das Tier namens Scarabaeus satyrus.
Yes. Entschuldigung.
Und den kennst du, oder?
Ja.
Wie, ist das so ein Lieblingstier von dir, oder?
Ich habe den gerade auch für was anderes recherchiert ein bisschen. Deswegen. Und, aber
da ging es nicht um die Sterne, oder?
Doch, um die Orientierung, aber nur ganz oberflächlich. Ich hatte das bei einem anderen Projekt als Vorschlag und die haben sich dann für was anderes entschieden. Das heißt, ich weiß, was der macht, aber ich weiß nicht wie und warum und kein Deep Dive gemacht bisher. Deswegen freue ich mich gerade so.
Mistkäfergeschichte. Es ist der afrikanische Mistkäfer. Und es ist tatsächlich so, dass sich diese Tiere anscheinend an den Sternen orientieren können. Und zwar ist es so, dass ich meine, vielleicht weißt du da mehr drüber. Biologen haben irgendwie vermutet oder sagen wir mal festgestellt, dass sich diese Tiere, die sind ja nachtaktiv, ja, und dass sich die anscheinend auch in mondlosen Nächten so orientieren können, dass sie eine gerade Linie mit ihrer Dunkkugel rollen können. Die wollen eine gerade Linie rollen, weil sie quasi die Konkurrenz am Scheißhaufen so schnell wie möglich hinter sich lassen wollen. Ja? Also das ist für die extrem wichtig, dass sie sich nicht mit den anderen Mistkäfern da irgendwie gegenseitig verprügeln. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn der Mond scheint, können sie das anscheinend ganz gut. Ja? Und dann sind Biologen draufgekommen, dass sie das auch können, wenn der Mond nicht scheint. Und dann, also ich frage mich, als erstes habe ich mich dann gefragt, wie haben diese Biologen das da irgendwie rausgefunden? den Mistkäfern, sind sie den Mistkäfern dann irgendwie hinterhergekrochen?
Man liegt da halt mit so einer Nachtsichtkamera und schaut sich das und riecht sich das an.
Riecht sich da durch, ja. Aber wie auch immer, sie haben es auf jeden Fall, dass die Vermutung lag nahe, dass es da irgendwas gibt, an dem sich diese Mistkäfer in mondlosen Nächten orientieren können, ja. Und dann, die Vermutung gab es anscheinend schon seit einiger Zeit, ja. Und dann irgendwann hat sich dann ein Team von Forscherinnen und Forschern dem gewidmet und haben tatsächlich ein ziemlich cooles Experiment designt, um das tatsächlich nachzuprüfen, also experimentell zu überprüfen. Und zwar haben sie zuerst, also es gibt ja verschiedene Stufen dieser Studie durchgeführt. Ich stelle mir das so vor, dass sie sich zuerst gedacht haben, so, hey, was machen wir? Da setzen wir sie einfach aus in einer runden Sandarena und schauen wir, wie weit sie irgendwie krabbeln und dann schauen wir, was passiert. Und zwar haben sie diesen Käfern kleine Käppchen angefertigt. Das ist schon ziemlich süß. Sie haben diesen Käfern, damit sie eben sich nicht an den Sternen orientieren können oder um zu überprüfen, was passiert, ja, wenn sie den Sternenhimmel nicht sehen können, haben sie denen so kleine Kartonkäppchen.
Ich dachte, so Oma-Strickmützchen.
Also ich mache das jetzt gerade irgendwie so um meine Augen herum, so als wäre ich ein Käfer. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Augen von Käfern ausschauen, ja. Und dann war noch ein Satz in dem Artikel, der mich dann gleich irgendwie verwirrt hat. Genau, wie Scheuklappen, ja. Und da stand irgendwie, die ventralen Augen wurden nicht irgendwie waren nicht davon betroffen. Haben die Augen am Bauch oder?
Augen, Anführungsstriche. Das sind so andere Sinnesorgane.
Oh, verstehe. Die dorsalen Augen haben sie ihnen mit diesem Käppchen irgendwie abgeschirmt und die ventralen Augen nicht, aber was auch Sinn macht, weil die mit den dorsalen Augen halt dann wahrscheinlich nach oben schauen, na, wenn die am Rücken sind. Ja, genau. Und um auszuschließen, dass diese Käppchen da irgendwie einen Unterschied machen, haben sie ihnen die gleichen Käppchen aus durchsichtiger Overhead-Folie angefertigt.
Ach du meine Güte.
So süß, oder? Ich stelle mir so vor, wenn dann diese Mistkäfer mit ihren, so quasi wie Baseballkappen. Ne?
Ich frage mich, was die sich dann so, da krabbeln die so rum, sehen nichts mehr und denken, haben die versucht, die abzustreifen? Oder dachte sich so,
anscheinend ja, nicht, also, sie
this haben is my life now. Okay.
Das ist echt, hey, du musst das, die Studie ist sehr lustig und sie haben auch irgendwie, es sind noch lustige Fotos dabei. Und sie haben, also einfach, um zu überprüfen, ob sie langsamer oder schneller rollen, wenn sie diese Käppchen aufhaben. Damit das nicht da beeinträchtigt wird. Auf jeden Fall haben sie gefunden, dass diese Käfer tatsächlich einen geraderen Weg zurücklegen, wenn sie den Sternenhimmel sehen können, ne? Und dass sie, wenn sie diese Käppchen aufhaben, dass sie dann einfach wesentlich länger brauchen. Also mehr als doppelt so langen Weg haben sie dann irgendwie gerollt und in den Schlangenlinien und so weiter und so fort, ja? Also irgendwas hat's mit den Sternen zu tun. Und dann haben sie irgendwie noch eine zweite Super Arena gebaut. Das war dann der Second Step, wo sie sich dann gedacht haben, hey, da ist was dran, das müssen wir jetzt ordentlich überprüfen. Und haben ihnen, und ich stelle mir das irgendwie so lustig vor, es war vielleicht nicht so lustig, aber sie haben ihnen eine hölzerne Plattform gebaut mit einem Loch in der Mitte, wo dann die Käfer auf einer Art Hebebühne nach oben gestiegen sind. Irgendwie so. Ich stelle mir vor, so mit Lasershow und back off the box. Genau. Und dann sind sie nach außen, haben sie gerollt, ja, mit ihrer Dunkkugel und so, und haben ihren den Umkreis dieser Arena mit schwarzem Stoff, Wänden aus schwarzem Stoff irgendwie abgeschirmt und so. Und sie haben auch, damit sie sich nicht an der Kamera orientieren können, weil sie ja das Ganze ja gefilmt haben von oben, ja, haben sie statt ihre Pfade zu filmen, haben sie dann am Rand dieser Holzplattform einen Spalt eingebaut, wo die Käfer dann, wenn sie angekommen sind, runterfallen. Und dann haben sie irgendwie so, das Ganze nicht, also sie haben das Ganze getimed und nicht mehr gefilmt, ja, und sie haben quasi der audible thump, was, wenn die Käfer runtergefallen sind, bump, haben sie dann quasi das Timing-Ereignis, da haben sie dann, genau, die Zeit gestoppt, die diese Käfer gebraucht haben. Genau. Und das Ergebnis war im Grunde das Gleiche, ja. Also es ist irgendwie, egal ob Mond oder sternenklare Nacht, diese Käfer können sich orientieren, können eine gerade Linie rollen, ja, können ihren Shitball da irgendwie geradlinig rollen. Und wenn es entweder bewölkt ist oder sie das Käppchen aufhaben, dann schaffen sie das überhaupt nicht. Ja. Und dann
kann natürlich die Frage... Ich kann nicht einmal gerade ausrollen. Wenn ich das vorstelle, wenn ich das auszumache, dann...
Hey, und in den Papers müsst ihr euch anschauen, da ist ein Bild, wo sie diese Pfade auch irgendwie nachgezeichnet haben. Und das sind irgendwie echt wie betrunken. Ja. In alle Richtungen. Oh. Ding, ja. Also irgendwie,
aber ist es einfach nur kreuz und quer oder sind die sich quasi auf diesen... Also sind die sich, wenn die dann quasi kreuz und quer laufen, auch unsicherer und laufen da auch langsamer auf diesen falschen Wegen sozusagen?
Wegen dem Stoppen. Das wissen wir nicht wahrscheinlich.
Den Intervallen quasi zwischen den Stopps. Also wenn sie dann die Richtung wieder ändern, aber sozusagen sie merken dann irgendwann, dass es falsch ist und laufen sie da schon langsamer auch?
Das wissen sie nicht. Die haben
sie, ich glaube, sie haben das irgendwie nicht wirklich gemerkt, dass es falsch ist. Also ich weiß nicht, ob sie auf den geraden Pfaden auch tatsächlich schneller unterwegs waren. Ich glaube, sie haben das irgendwie schon auch, sie haben schon auch getimed, ob die Käfer langsamer oder schneller laufen, nur wenn sie die Käppchen aufhaben, ne? Um das irgendwie auszuschließen, dass sie das behindert oder so, ja. Aber ob sie dann tatsächlich auch länger waren, wenn sie gemerkt haben, dass sie schon falschen Weg gegangen sind,
Ja. Wir hatten nämlich letztens auch eine Folge zum Fortbewegungsverhalten von unseren Darmbakterien, Escherichia coli, ist da die zu nennende Art. Und die haben eben so ein gerichtet zufälliges Verhalten, wo sie im Prinzip in eine Richtung gehen. Und wenn sie dann merken, dass irgendwie falsch ist, weil die Chemikalien in ihrer Umgebung quasi deren Konzentration abnimmt, dann ändern sie die Richtung. Aber während sie sozusagen in die falsche Richtung schwimmen, sind sie immer gleich schnell. Aber sie ändern dann halt häufiger die Richtung, wenn es in die falsche Richtung geht, bis es dann irgendwann zufällig wieder in die richtige Richtung geht. Deswegen wäre das so ein Analogon, was mir gerade einfällt, aber... Ja.
Naja, Analogon, also, verbind mir die Augen und ich taumle langsam durch die Gegend. Also. Oder gib mir eine Flasche Wein. Nein.
Dann machst du ähnliche Pfade wie ein Mistkäfer.
Ja, genau. Das ist mein Käppchen auf. Dann. Wieder genau. Käppchen Rotwein drin.
Rotkäppchen.
Ja.
Müssten wir vielleicht die Studienautoren fragen, wie sie das genau gemacht haben.
Glaubt ihr, dass es eventuell, dass sie angefangen haben eigentlich und haben diese fancy Arena gebaut und dann haben die ihre Beobachtungen gemacht, haben gedacht, okay, vielleicht müssen wir noch ein paar grundlegendere Sachen testen und das dann eigentlich chronologisch später erst gemacht, aber das Paper dann quasi so zusammengeschrieben, dass es so eine kohärente Geschichte, macht ihr das in der Astronomie auch öfter so? Weil wir in Biowissenschaften machen das schon häufiger auch so.
Es geht also nur so vonstatten.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wo auch immer das Experiment Moment stattgefunden hat, dass da Wetten abgeschlossen wurden, dass es da quasi so eine Lotterie, so Fächer gab und dann gewettet wurde irgendwie in Euro hier, dass er als erstes in die 17 fällt und so. Also absolut bin ich davon überzeugt, dass
100 das passiert ist. Irgendwie jeder hat wahrscheinlich seinen Favoriten dann mit den bei den Käppchenkäfern und hatte, weiß nicht, so Clancy und weiß nicht, wie sie sie dann genannt haben. Und dann haben sie wahrscheinlich so go, 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 go.
Vielleicht haben sie die Käppchen eingefärbt, so dass sie...
Ja, genau. Clancy, du schaffst das.
Ich kann mir
also
das
wenn
so
ich
einen Blitzkäfer
ja. habe, dann will ich einen Clancy nennen.
Ist erlaubt.
Okay.
Ja, ja, aber das ist natürlich oft so, dass man dann im Paper so tut, als wäre das alles genau so geplant gewesen. In Wirklichkeit hat man Glück gehabt, dass sich das irgendwie so ergeben hat. Nein, nicht nur Glück, aber ja. Oft auch. Naja, auf jeden Fall. Und dann, und jetzt kommt noch das der Final Touch zu dieser Geschichte. Ja. Also es war dann irgendwie klar, dass die Käfer das können und dass sie sich an irgendetwas da am Himmel orientieren. Also es nicht nur der Mond ist, weil sie es eben ohne Mond auch können. Ja. Also es ist natürlich die Frage, was genau ist es? Yeah. Was am Sternenhimmel? Ja? Also ich meine, die können ja keine Sterne sehen, oder? Mit ihren argen Augen. Also das sind ja keine Augen, wie wir sie haben, ne?
Ja, es sind keine besonders guten Augen, aber wer weiß, wer weiß, wie ein Käfer sieht. Man kann es ein bisschen sich überlegen, aber you never know.
Und man, also es könnte irgendwie natürlich sein, dass es quasi nur die hellen, dass sie sich an den hellen Sternen orientieren oder einfach irgendwie doch, keine Ahnung, da Muster sehen können in den Sternen. Ja, vielleicht sehen sie den großen Wagen, keine Ahnung. oder es könnte natürlich auch die Milchstraße sein. Ja. Das heißt, idealerweise braucht man jetzt einen Ort, an dem man das testen könnte, wo man quasi Sterne beliebig aus- und einschalten kann und die Milchstraße aus- und einschalten kann.
Wo könnte das nur sein? Dieser Ort.
Ein Planetarium. Ja, genau. Da kommen die Astronomen ins Spiel, ja. Und ich habe mein eigenes kleines mobiles Planetarium, drum bin ich da ein bisschen biased in die Richtung, ja. Sie haben die Fancy Arena ins Planetarium, ins Johannesburg Planetarium verfrachtet und dort tatsächlich das Experiment wiederholt. Und zwar mit dem kompletten vollen Sternenhimmel, ungefähr 4000 Sterne plus Milchstraße und so weiter. Nur die Milchstraße, also die Einzelsterne, die einzelnen Punkte quasi ausgeschaltet. Ja. Mhm. Dann haben sie nur die 18 hellsten Sterne hergenommen, also um zu schauen, ob die Käfer sich vielleicht an den hellen Sternen irgendwie orientieren. Und dann haben sie nur die weniger hellen Sterne, also quasi so den Himmelshintergrund, sagen wir mal, irgendwie hergenommen. Ja. Und dann komplette Dunkelheit, ja. Und es war tatsächlich so, dass die Käfer, wenn die Milchstraße eingeschaltet war, also mit quasi voller Himmel mit Milchstraße und nur Milchstraße, wesentlich schneller den Weg rausgefunden haben als in den anderen Optionen. Das heißt, krass. Es ist wirklich die Milchstraße.
Ja, schlecht für Stadtkäfer. Ja, genau. Ungünstig dann für die Käfer hier in Hamburg zum Beispiel. Nicht so gut.
Gibt's Mistkäfer in Hamburg?
Mistkäfer. Ja, die gibt's überall, oder? Mistkäfer gibt's doch safe auch hier in Hamburg.
Ja, aber, ach so. Ja.
Es gibt doch etliche Arten auch.
Ja, vielleicht ist ja was Artspezifisches.
Ja. Haben Sie verschiedene Arten ausprobiert oder nur diese
naja,
eine?
Naja, Sie haben eben, das ist ja halt in Südafrika war diese Studie, oder da war die Feldstudie quasi. Das ist eine schwedisch-südafrikanische Koproduktion, diese Studie. Und Sie haben aber die Feldversuche eben in Südafrika durchgeführt. Und das ist sehr lustig, weil auf der Südhalbkugel ist ja die Milchstraße viel prominenter am Himmel zu sehen, ja. Weil wir von der Nordhalbkugel aufgrund der Orientierung des Sonnensystems schauen wir auf der Nordhalbkugel weg vom Zentrum der Milchstraße. Also wir schauen quasi nach außen, da wo die Milchstraße weniger dick ist, weniger hell ist, weniger präsent ist. Ja. Und auf der Südhalbkugel schauen wir genau ins Zentrum der Milchstraße hinein. Und darum können dann quasi die südlichen Käfer da irgendwie vielleicht auch, haben sie das entwickelt, ja, sich dann an der Milchstraße zu orientieren, weil die eben so hell ist auf der Südhalbkugel.
Ich war einmal auf einer Exkursion im Seewinkel, das ist an der Grenze Österreich-Ungarn. Und da ist ja so dunkel und schwarz, da habe ich zum ersten Mal so die Milchstraße richtig krass gesehen. Also wirklich richtig krass, wie in diesen krassen Fotos, wo man jeden einzelnen Stern sieht und so. Wir lagen da alle total, wir haben uns dann aufs Feld gelegt und da hoch, weil drumherum war nirgends eine Stadt, gar nichts. Es gab keinerlei Lichtverschmutzung, es war ein riesiges Naturschutzgebiet, da gibt's eh nichts. So, das war auch krass, also wenn du irgendwie das Haus 10 Meter vom Haus weg, du hast nichts mehr gesehen. Und da war diese Milchstraße, das ist alles auch die Nebel und so. Das war, wir lagen da so auf dem Boden und dachten so, oh mein Gott, sowas haben wir nie wieder gesehen. Also seitdem habe ich das auch nie wieder so intensiv gesehen. Und da dachte ich nämlich auch, da hat uns unser Professor auch erzählt, ja, hier, als wir Exkursionen irgendwie in den Tropen, da sieht man die so toll und so. Und wir alle so, ja, schön für sie. Aber ja, ich meine, hier sieht man sie ja wirklich kaum. Also das, also nicht nur wegen Lichtverschmutzung, ja.
Ja. Also der Seewinkel ist ja gleich hier ums Eck, wo wir jetzt gerade sind. Das ist irgendwie 50, 60 Kilometer von hier. Ja, und es ist irgendwie witzig, dass du die Milchstraße dort gesehen hast. Und ich habe die Milchstraße das erste Mal ordentlich gesehen, quasi in Hamburg. Also ach, nicht in Hamburg der Stadt, weil da siehst du sie ja wirklich nicht. Sondern es gibt ja noch so eine kleine Exklave von Hamburg, die Insel Neuwerk. Die gehört offiziell zu Hamburg, ist aber trotzdem mitten im Meer. Ja. Und da war ich mal 4 Tage. Es waren 3 Tage zu viel, weil da ist echt nichts los dort. Es sei denn, man schaut gerne die Milchstraße an oder will Vögel beobachten. Das geht dort wunderbar. Und da habe ich sie auch, da war der Himmel auch so dunkel, dass ich die Milchstraße auch wirklich mal gesehen habe, wie du sie hier eigentlich sonst nicht sehen kannst.
Ja, ich habe ja in Wien studiert, deswegen sind wir da immer rübergefahren. Ja, wie lustig.
Cool.
Ja, das waren die Planetariums-Milchkäfer.
Das nächste Mal, wenn du die Milchstraße schön siehst, denk an die Mistkäfer.
Ja, denke ich jetzt sowieso immer an. Ich finde die ja sowieso toll. Also ich habe auch in meinem Buch Abschied von Hermine, habe ich über Mistkäfer geschrieben. Also wie sie, warum sie rollen, wie sie rollen. Und die rollen ja nicht nur Scheiße, sondern auch alle möglichen Verstorbenen und so. Haben halt jetzt natürlich ein hartes Life, vor allem hier in der Großstadt, wo alles mal weggemacht wird. Also da liegt jetzt nicht mal irgendwie ein Schaf rum oder überall Hundehaufen oder so. Also diese reinlichen Stadtparks sind Armageddon für Mistkäfer, weil die finden halt da nichts tot, nicht wenig Totes und so.
Warum rollen sie? Warum ist das so?
Aus praktischen Gründen. Nein. Also sie transportieren das dann ab einfach. Und in der Mangelung von der Möglichkeit, etwas in den Arm zu nehmen, ist Rollen einfach
Hände so perfekt.
Ja, ist halt perfekt, um eine größere Menge auch für irgendwie Nachwuchs und so einfach wegzuschaffen. Hm. Schnell, wie du sagst, bevor die anderen kommen und so. Also es gibt auch andere Käfer, die so Aas und so Zeug machen. Zum Teil schließen die sich in so Kommunen zusammen und tragen dann zusammen irgendwie, ein Vogelbein weg und teilen sich das oder so. Aber wow. Mistkäfer sind da schon eher so, boah, ich habe meinen Kram jetzt schnell weg. So. Ja.
Ja, ich habe auch eine Geschichte über Tiere, aber andere Tiere. Also jetzt verlassen wir die Käfer und kommen zu den Vögeln. Ja, und zwar Indigofinken. Die offensichtlich so heißen, weil die Männchen blau sind. Und wie sehr viele Vögel sind das Zugvögel. Und die Arbeit, die ich jetzt kurz vorstelle, ist ein bisschen älter. Die ist aus dem Jahr 1970. Und da wollte man wissen, wie Zugvögel den Weg finden. Also auch da geht es um die Orientierung. Und da hat der Biologe Stephen Emlen aus den USA auch die Hypothese aufgestellt, das könnte vielleicht auch mit den Sternen zu tun haben. Und auch da hat man, das ist wirklich eine wunderschöne Arbeit, haben sie auch wieder Planetarien eingesetzt. Ja, also wir haben bei unserem Podcast ein bisschen einen Planetarium-Schwerpunkt, weil Ruth tatsächlich so, Ruth besitzt ja ihr eigenes Planetarium, mit dem sie auf dem Fahrrad durch die Gegend fährt und in Schulen und anderswo Leuten dann den Himmel zeigt. Das kann man aufblasen. Etwas ein aufblasbares Planetarium, wo 20 Leute reinpassen.
Okay, wie geil. Wieso haben wir das nicht, Lorenz?
Kann man das nachbauen, theoretisch?
Ja, ich habe es nach einer Anleitung aus dem Internet mir zusammengeschustert. Ja, also das Internet hat ja nicht nur Katzenvideos, sondern auch tatsächlich sinnvolle Anleitungen zu allen möglichen Themen.
Geil.
Genau.
Ja, und in dem Fall haben sie das Planetarium der Universität in Cornell benutzt. Also man hat da diese Indigofinken genommen, 26 Stück, und die in 3 Gruppen eingeteilt. Die sind alle so aufgezogen worden, dass sie wirklich keine direkte Lichtquelle sehen konnten. Es waren so diffuse Filter vor den Fenstern in dem Labor, wo die großgezogen worden sind. Also die hatten zwar Licht, aber konnten jetzt nicht sehen, wie die Sonne aufgeht oder untergeht oder sonst irgendwas am Himmel erkennen. Und die erste Gruppe, die hat man einfach im Labor behalten und die haben einfach so weiter gemacht, wie sie halt vorher gemacht haben. Ja, also denen, die ist nichts passiert. Und die zweite Gruppe, die war tagsüber auch im Labor, aber in der Nacht durften die umziehen ins Planetarium. Dann sind die alle da im Planetarium rumgesessen, die Vögel, und haben sich den Himmel angeguckt. Und die haben da den Himmel 1:1 simuliert, so wie er echt draußen war. Mhm. Und die dritte Gruppe, der ging es mit der zweiten Gruppe, auch die hat man nachts ins Planetarium gebracht, aber die haben den Himmel bekommen, wo nicht der Polarstern genau im Norden war, sondern Betelgeuse. Ja, also da haben die einfach einen Fake-Himmel hingetan, die ein bisschen umgedreht, sodass Beteigeuze genau im Norden ist und alles andere war gleich. Und dann ging es eine Zeit so, dass die wirklich Gelegenheit hatten, den Himmel da kennenzulernen und sich dran zu gewöhnen. Und dann haben sie auf die Zugunruhe gewartet. Also das ist das, ja, was die Zugvögel offensichtlich kriegen, wenn sie denken, jetzt ist es Zeit, ja, loszufahren. Oder nicht loszufahren, wenn sie wollen, jetzt loszufliegen.
Kombi. Genau. Ich krieg das auch manchmal, glaube ich, Zugunruhe.
Ja, also und das dann haben die so spezielle Käfige gebaut für die Vögel mit so, ja, da war so spezielles Papier drin, wo man dann auch wieder, wie bei den Käfern ein bisschen, ja, wo man wollte aber wissen, in welche Richtung die jetzt quasi wegstarten, die Vögel, wenn sie dann wegstarten. Und deswegen hat man da so kreisförmig in die Käfige Papier reingetan, dass man sehen konnte, okay, in diese Richtung sind sie jetzt los. Und hat geguckt, ob es da zwischen den Gruppen Unterschiede gibt, ja. Die, die überhaupt nie einen vernünftigen Himmel mit Sternen gesehen haben, die erste Gruppe, die sind im Wesentlichen so in alle Richtungen wild davon geflogen. Also da gab es keine bevorzugte Richtung. Die haben anscheinend nicht gewusst, wo sie hin sollen und sind einfach mal alle irgendwohin losgeflogen oder wollten losfliegen. Mhm. Die zweite Gruppe, die den echten Himmel gesehen haben im Planetarium, die hatten tatsächlich alle eine bevorzugte Richtung und zwar alle eben so Richtung Süden. Ja, also die wussten, wo Süden ist und sind auch dorthin geflogen, wo am realen Himmel Süden zu finden ist. Und die dritte Gruppe hat das auch gemacht, nur dass bei denen der Süden dort war, wo Süden wäre, wenn am Himmel Beteigeuze genau im Norden steht.
Ah.
Also die haben tatsächlich, also die haben wirklich gelernt, den Nordpunkt zu finden, weil da sind wir wieder auch wieder mit der Astronomie. Die Erde dreht sich ja um ihre Achse und die Achse zeigt auf der Nordhalbkugel nach Norden. Und genau im Norden steht eben bei uns der Polarstern. Das heißt, wenn die Erde sich in 24 Stunden einmal rumdreht, dann siehst du halt, wie die Sterne auch eine Runde machen aus unserer scheinbaren Position. Das heißt, es sind ja diese tollen Bilder, die man auch kennt, wenn man so langzeitbelichtete Fotos macht vom Himmel, dann siehst du diese Sternbögen, ja. Und die Finken konnten anscheinend diese Bögen sehen. Also die haben quasi lange genug oder hingeschaut oder was auch immer, die das gemacht haben. Die konnten dann sehen, okay, das sind die Sterne, die machen diese Bögen rundherum und da in der Mitte ist einer, der macht keinen Bogen und das ist der Punkt, an dem wir uns orientieren. Und die einen im echten Himmel haben eben den Polarstern erkannt und die anderen haben eben Beteigeuze erkannt, weil das war in dem Fall der Stern, der sich nicht bewegt hat. Also die waren anscheinend in der Lage, wirklich herauszufinden, wie sich der Himmel dreht und wie man das nutzen kann zur Orientierung. Krass. Ja, also die sind also anscheinend.
Sind quasi von der Drehung oder von der fehlenden Drehung geflüchtet, ne? Sie sind vom Nordpunkt weggeflogen. Irgendwie hat sie das, diese fehlende Drehung anscheinend da irgendwie motiviert.
Also es gibt auch andere Mechanismen wie Vögel, die sich orientieren. Das wisst ihr besser als
Magnet
wir.
Magnet sind und da, sowas, aber ja, genau, ist noch viel nicht so richtig erforscht. Also wir wissen nicht so richtig, wie es funktioniert. So.
Ja, also ein paar nehmen anscheinend die Sterne dafür. Ja. Und die wirklich coole Geschichte mit Tieren im Planetarium Teil 3, das ist wirklich, das war meine Lieblingsgeschichte von allen. Da geht's um Tiere, die nicht in der Wüste rumlaufen und Dung rollen und auch keine Vögel, sondern da geht's um Tiere, die im Meer leben und zwar um Seehunde. Mhm. Und zwei Seehunde in dem Fall. Einer hieß Nick Lux und der andere hieß Malte. Nee, Nick und Malte, Seehunde.
Nick und Malte.
Ja. Ja, die Seehunde Nick und Malte.
Okay.
Und auch das ist eine bisschen aktuellere Arbeit aus dem Jahr 2008 und von der Uni of University of Southern Denmark. Ja, also da ist man jetzt quasi so im nördlichen Meer unterwegs und da sind dann schon Seehunde. Tatsächlich ist ja auch die Frage, die Tiere im Wasser müssen sich ja alle orientieren, wenn sie irgendwo hinwollen. Ja, also bis auf komische Bakterien, die halt auch, wie auch die müssen sich orientieren, ja. Und gerade wenn du so ein Seehund bist oder auch ein Wal oder sonst irgendwas, dann musst du dich orientieren. Und das kannst du machen, wenn du am Tag so rumschwimmst vor dich hin, dann kannst du ab und zu gucken, was da wo ist. Und irgendwo da ist der Berg, da ist hier die Insel, dann kannst du dir das merken und da lang schwimmen. Also, dass man sich am Tag orientieren kann an Landmarken, das ist okay, aber was machen die in der Nacht, wenn es dunkel ist? Da gibt es keine Landmarken. Und das war etwas, was die Forscherinnen und Forscher da wissen wollten. Und ihre Hypothese war auch wieder, dass es vielleicht tatsächlich auch hier wieder Orientierung am Himmel ist, an den Sternen ist. Und sie haben auch gesagt, es könnte auch einer der Gründe sein, warum man oft so Wale und andere Tiere so aus dem Wasser hüpfen sieht. Ja, machen die vielleicht einfach nur so Spaß, aber dass wir dann wirklich mal quasi auch gucken, wo denn die Sterne sind, bevor sie weiterschwimmen. Wie gesagt, war die Hypothese. Und deswegen haben sie probiert, ob man Seehunden beibringen kann, sich an den Sternen zu orientieren. Also sie haben das nicht mit den Vögeln getestet, ob sie es tun, sondern sie wollten wissen, weil es in der Wildnis bei Seehunden ein bisschen schwieriger ist als bei Vögeln oder bei Mistkäfern. Weil so ein Seehund, wenn der so rumschwimmt im offenen Meer, den kann man schlechter erforschen offensichtlich.
Zieh dir mal eine Kappe an, Alter.
Genau, ja. Nee, also die haben natürlich, das waren anscheinend hier, ja, die waren anscheinend irgendwo in dem Labor Gefangenschaft oder so. Die haben auch Namen gehabt, also offensichtlich hatten die schon irgendwie eine gewisse Beziehung dazu. Und jetzt haben die ein schwimmendes Planetarium gebaut.
Geil.
Das heißt, die haben tatsächlich ein Planetarium gebaut, so aus Styropor und Plastik, das im Meer schwimmt. Und da war auch ein schwimmender Sternenprojektor und haben probiert, jetzt da den Seehunden beizubringen, einen Stern zu erkennen. Ja, und zwar in dem Fall nicht jetzt den Nordpunkt mit den Vögeln, sondern etwas, was man Azimut nennt. Ja, also du kannst dir auch denken, wenn du einen Sternenhimmel hast, dann kannst du von dem Stern quasi so einen Bogen runter zum Horizont ziehen. Und der Horizontpunkt, den du dann hast, der hat einen gewissen Abstand zu Norden. Und dieser Winkel, das heißt in der Astronomie Azimut. Das ist eine von den Koordinaten, mit denen man Positionen angibt. Und sie haben halt gesagt, okay, die Seehunde sollen jetzt lernen, auf einen Stern zu schauen am Himmel und daraus zu schließen, in welcher Richtung der jetzt quasi steht. Also aus einen hellen Stern erkennen und aus diesem hellen Stern, aus der Position am Himmel, die Richtung am Horizont zu finden. Und das haben sie gemacht. Sie haben den Sirius ausgesucht, einer der hellsten Sterne am nördlichen Himmel. Und das ist wirklich toll. Also sie haben gesagt, um sie zu trainieren, haben sie zuerst mal mit einem Laserpointer hingezeigt, wo die hinschwimmen sollen. Also sie haben wirklich quasi die Seehunde trainiert, mit einem Laserpointer auf einem Punkt hingezeigt, wo sie hinschwimmen sollen. So wie
Seekatzen beim Katzen oder was?
Ja, anscheinend. Ja. Also machen das anscheinend irgendwie die Seehunde auch. Und zuerst haben sie wirklich nur direkt an der Wasseroberfläche an den Punkt gezeigt, wo sie, also nicht mit Sternen, sondern einfach nur an die Wasseroberfläche, wo sie hinschwimmen sollen, solange bis die halt immer verlässlich auf den Punkt hingeschwommen sind, wo der Laserpointer hingezeigt hat. Als nächstes haben sie dann nicht mehr auf den Horizont gezeigt, sondern an den Himmel selbst den Stern markiert. Ja? Mhm. Sie haben am Himmel gezeigt und dann wieder geschaut, dass die Seehunde dann trotzdem auf dem Punkt des Horizonts schwimmen, der genau unter dem Stern ist. Ja, und auch das haben die Seehunde geschafft nach einer gewissen Zeit. Tatsächlich war offensichtlich Nick deutlich blöder als Malte, denn Malte hat sofort gecheckt, was er da machen muss.
Das war bei uns in der Schule genauso. Nick deutlich blöder als Malte.
Ja, weil sie haben dann, nachdem sie eben, wie gesagt, sie haben das zuerst mit dem Laserpointer trainiert und dann denen einfach nur noch den Stern gezeigt, also ohne Laserpointer, und dann immer noch geschaut, okay, weil sie haben dazwischen noch den Himmel auch immer wieder gedreht, ja, also einfach in verschiedene Richtungen gezeigt, und die mussten halt immer dorthin schwimmen, wo Sirius gerade ist, und haben halt zwischen den Durchläufen immer den Himmel komplett neu orientiert, einfach rumgedreht. Also sonst hätten sie sich einfach immer die gleiche Richtung merken können, aber sie mussten immer wieder neu am Stern den Stern erkennen und dann die Richtung finden aus dem Stern. Und wie gesagt, Malte hat es sofort gecheckt. Nick hat noch 11 zusätzliche Versuche gebraucht, also in den Nachhilfestunden, bis er es auch geschafft hat.
Ah, Nick, ey.
Aber tatsächlich hatten sie es dann ziemlich bald geschafft, ja. Also nach insgesamt 14 Sessions haben beide in allen Fällen ab dann 100% korrekt den Sirius gecheckt und die Richtung gecheckt und sind dahin geschwommen, wo sie hinschwimmen sollten.
Wetten, ich hätte es nicht gecheckt nach 14 Sessions.
Waren die eigentlich verwandt miteinander, die beiden?
Das weiß ich nicht. Also ob sie da jetzt noch was untersucht haben über die Genealogie der beiden, stand nichts in dem Paper drin. Also das.
Also die haben die gefangen, oder was?
Waren das wirklich? Ja, ich glaube. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe da
waren die nicht in so einem Sea Life?
Ich frage mich gerade auch, was haben die denn mit den ganzen trainierten Tieren, auch mit den Finken so, ja, ihr wisst nicht, wo es lang geht, viel Glück, tschüss. Also haben die dann freigelassen, so nach dem Motto, ja, gönnt euch.
Ich habe nur die Zusammenfassung von der Geschichte gelesen. Ja. Aber ich glaube, irgendwie mich erinnern zu können, dass die in so einem Aquarium
die Vögel ertränkt worden sind.
Das waren wahrscheinlich dann die Nerd-Seehunde und die Nerd-Vögel, die haben gesagt, ja, guck mal, hier, da ist der Stern und da müsst ihr hin. Damit.
Mega unbeliebt bei den anderen Vögeln. So, die alle so, oh nein, oh nee, da kommt schon wieder Nick und Malte. Oh nee, wir reden die ganze Zeit über Sterne. Richtig peinlich. Sprecht die bloß nicht an.
Aber das Witzige ist, dass also, das ist natürlich noch kein Nachweis, dass sie das wirklich so tun. Man kann, ja. Also, es ist der Nachweis, dass sie das können. Ob sie ja. sich tatsächlich in der Wildnis auch daran orientieren, dass sagen die, müsste man dann wirklich auch in der Wildnis erforschen, was halt wesentlich mehr Aufwand bedeuten mhm. würde. Aber was ich interessant fand, ist, dass wir Menschen das auch tun oder getan haben. Also diese Technik, wie sich Nick und Malte orientiert haben, das ist genau die Technik, mit der die Polynesier früher zwischen den Inseln rumgefahren sind und heute vielleicht immer noch tun, weil das ist ja auch immer die Frage gewesen, wie die bei der Besiedlung von Australien, Neuseeland und diese ganzen polynesischen Inseln, die ja wirklich absurd weit im offenen Ozean sind, wie die da hingekommen sind, ohne sich zu verfahren, weil du musst erstmal irgendwie da über den mhm. offenen Ozean fahren und dann so eine kleine Insel treffen. Mhm. Und die machen genau das. Die haben so ein Set, so traditionell ein Set an Sternen, Kawenga, wie auch immer man es ausspricht, heißt diese Technik. Also das ist quasi so ein traditionelles Set. Da weiß man, okay, der Stern, diese 5, 6 Sterne am Himmel, das sind die Sterne, die du brauchst, wenn du zu der Insel fahren willst. Und diese Sterne brauchst du, wenn du zu der Insel fahren wirst. Dann fängst du an und orientierst dich so wie Nick und Malte. Das heißt, da ist der Stern, das heißt, da ist die Richtung, da fahre ich jetzt hin. Und wenn der Stern untergegangen ist, dann muss ich den nächsten im Set nehmen und dann in die Richtung fahren. Und so kommst du am Ende dorthin, wo du hin musst. Also
ja, aber ich finde das echt beeindruckend, weil ich meine, ich mache das gleiche mit den Kindern im Planetarium und versuche ihnen beizubringen, wie man den Nordstern findet. Das ist irgendwie,
Kannst du es mir also auch mal beibringen? Ich vergesse mal. Ich gucke mal so, wer ist denn der hellste? Ah ja, ist es jetzt Sirius oder der Nordstern? Ach, egal.
Der Polarstern ist überhaupt nicht der hellste. Der ist recht unscheinbar.
Eben. Voll. Man muss nur den großen Wagen finden. Dann geht das eigentlich ganz leicht. Aber hey, die Kids checken es auch nicht. Aber gut, die müssen ja nicht irgendwie Futter
finden in der
Nacht.
Dann bin ich ja sogar auf einer Höhe. So. Ist gut, dass die es auch nicht checken.
Und aber Nick hat sich auch schwer getan, insofern. Ja,
Nick, ey, das ist mein Homie. Also wenn ich hier meine Hunde angucke, dann ist Lux definitiv Nick. Und Chloe ist dann Malte. Also Lux braucht auch für alles ungefähr 40 Anläufe. Treppe laufen, Katastrophe. Stell dir vor, Lux muss sich orientieren.
Ja, Hamburg hat ein sehr, sehr schönes Planetarium. Da könnt ihr mal hingehen und dann bringt ihr mal bei, ein paar Sterne zu erkennen.
Ja, ich fände es ja schon gut, wenn sie einen Bürgersteig von der Straße unterscheiden können. Also ich glaube, wir fangen mal kleiner an. Bisschen näher hier im Umkreis. Dann schauen wir mal irgendwann mal wegen Sternen und so. So. Ja, aber das waren ja drei ziemlich coole Stories.
Ja. Das Krasse ist ja auch, also um so eine Forschung zu machen, muss man ja quasi genau Expertise haben in der Astronomie und in den Biowissenschaften, weil sonst klappt entweder das experimentelle Design nicht oder man kann das jetzt nicht durchführen oder nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Also da gäbe es wahrscheinlich noch viel mehr, wenn jetzt ausreichend Leute sozusagen unsere beiden Podcasts hören und sich dann interdisziplinär bilden.
Also bei der zweiten Arbeit mit den Seehunden waren tatsächlich unter den Autorinnen nicht nur Leute aus der Biologie, sondern da war auch ein Astronom mit dabei. Also das war so
ein bisschen. Stell dir mal vor, stehen sie alle da so, Nick findet nichts und steht da auch die Biologin so, fuck ja, ich weiß jetzt auch nicht, wieso genau. Keine Ahnung, Alter. Weiß jetzt nicht. Also das wäre ich dann quasi so. Einmal, oh mein Gott, Orientierung und Biologen. Meine Abschlussarbeit, Bachelorarbeit, habe ich über Feuersalamander Populationsgenetik gemacht. Und wir waren in Neuwaldeck und haben dort Feuersalamander gesammelt und mussten immer halt Abstriche aus dem Mund machen, um die genetische Population, um halt zu gucken, zu vergleichen mit den letzten Jahren, sind die irgendwie gewandert und so. Und deswegen, wir hatten halt damals, das war 2011, war nichts geil mit Smartphone oder so, also sind wir da mit diesen schrecklichen GPS-Geräten von der Uni rumgelaufen und haben 3 Stunden gesammelt und dann sind wir zurück ins Labor und haben dann die DNA extrahiert und so geguckt, die einzelnen Exemplare und einfach gemerkt, dass wir mega viel doppelt haben. Anscheinend sind wir im Kreis gelaufen, haben manche Tiere doppelt gefangen und die Arme, Chef war so als Salamander, so wirst du gefangen, so oh mein Gott, dann wird dir so ein Stäbchen im Mund gerammt, ja.
Corona-Test quasi.
Ja, Corona-Test mäßig. Und dann bist du hingesetzt und denkst dir so, oh fuck, was war das denn? Okay, erstmal klarkommen, 10 Minuten später bist du wieder aufgerutscht.
Nicht schon wieder, nein! Was ist hier heute los? Das passiert sonst nie.
Ja, das war so ein bisschen nicht so ideal. Also Orientierung auch so geil, dass einfach keiner von uns, wir waren richtig, ich glaube, wir waren 10 Leute oder so, keiner hat gemerkt, dass wir waren halt so auf dem Boden, immer auf den Boden geguckt und die Viecher und so, wir haben überhaupt nicht hochgeguckt, sodass wir nicht gemerkt haben, dass wir im Kreis gelaufen sind.
Vielleicht sind sie vor euch geflüchtet und haben sich nicht an den Sternen orientiert und deswegen sind sie im Kreis gelaufen und wieder zu euch zurückgekommen.
Hätten wir nachts machen müssen. So, nicht tagsüber. So mit den ganzen Bäumen, ja gut, jetzt sehen wir halt auch nichts, aber Ja.
Und wie fandest du dein Studium in Wien? Hast du gerne in Wien gelebt?
Ja, nein. Also ich fand Wien unglaublich wenig grün. Ich war das einfach anders gewohnt von vielen deutschen Städten. Und Wien erst ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, das erste Jahr ist mir gar nicht aufgefallen, weil halt alles so schön und verziert ist, ein Stuck und so, dass du gar nicht merkst, dass da einfach zum Beispiel in Straßen gar kein Baum steht. Das gibt's hier gar nicht. Irgendwie eine Straße, wo kein Baum steht oder irgendwas. Und auch halt immer vor den Wohnhäusern ist in der Regel auch immer erstmal eine Wiese und dann kommt erst der Gehsteig und nicht, dass du von direkt auf den Gehsteig trittst und sowas. Und nach einer Weile, es war mir echt zu ungrün, obwohl ich eigentlich schön gewohnt habe. Ich habe über dem Café Stein gewohnt. Da bei der Votivkirche gegenüber genau, in der Kodingasse. Und da war es auch eigentlich ganz schön, aber sonst war es mir alles. Und wenn du da irgendwie auf dem Wiesen bist, dann kam zum Beispiel Volksgarten, kam aber gleich ein Parkwächter, so, ja, hier bitte nicht auf der Wiese sitzen. Dann bist du aufgestanden, bist um den Busch wieder rum ein bisschen, hast ja wieder hingesetzt, Stunde später kam der Parkwächter wieder, ja, hier bitte nicht sitzen, alles klar. Bist wieder ein bisschen ganze Zeit um den Busch rum, nur weil du mal auf einer Wiese sitzen wolltest oder so. Also das hat irgendwann hat's mich einfach wahnsinnig gemacht, naja, ich fand, Wien war wie Teflon. So alles, was man, kein Abdruck darf hinterlassen werden. Es muss genau so sein, wie der Kaiser es damals. Und es war mir irgendwann einfach, fand ich zu anstrengend. Und ist auch krass, von meinem Jahrgang sind, glaube ich, alle auch weggegangen. Also sofort, die hatten ihren Abschluss und alle so, adios, amigos. Ja, wir sind weg. Weil auch, ich fand das auch an der Uni nicht so, nicht ideal von den Professoren
her. Ja, das ist total überlaufen, oder, das Studium?
Das war das Problem, das waren die Professoren. Das war noch quasi, habe studiert vor dem Generationswechsel. Und da waren noch sehr viele alte Professoren, die Frauen auch nicht so mochten zum Teil, also irgendwie ein bisschen albern fanden und denen einfach alles wurscht war. Also hatten wir irgendwie Prüfungen mit einer Durchfallquote von, das war echt irre, ich glaube über 80% oder so. Und der hat die nicht nachschreiben lassen, weil er meint, naja, mein Gott, ein paar haben ja bestanden. Wir sind alle, also bin dann zur Klausureinsicht gegangen, ich hatte eine 4. Und ich hatte alles richtig, aber einen Rechtschreibfehler. Und deshalb war vier. Dann bin ich auch gleich zu meinem Studienprogrammleiter und der meinte auch schon so, oh nein, nicht wegen dem und dem Professor, oder es waren schon so viele hier. Können Sie es einfach, machen Sie einfach bei den ECTS-Punkten, schauen wir dann irgendwie, ne, so, wie wir das bewerten, der Kurs, wir können das nicht alles nachschreiben lassen, es geht einfach nicht. So. Und er meinte schon, ja, der Kollege, der geht bald in Rente. So, und ich so, ja, das hilft mir jetzt nichts. Aber ja, das war ein bisschen frustrierend und, meine ganzen Kolleginnen, so, die sind halt irgendwie weggegangen, dann von der Uni Wien. Nur zwei sind geblieben und die anderen wollten halt irgendwie ein bisschen mehr erreichen. Jetzt sind aber, glaube ich, also was ich so mitbekommen habe, ich hatte einen urcoolen Studienprogrammleiter, der war richtig toll. Und auch ein toller Biologe und so. Aber jetzt gibt's, glaube ich, ein bisschen mehr frischen Wind. So. Aber das war halt echt noch so ein bisschen so, und dann die Stadt so genervt und dann war ich dann so, ja, okay, ist jetzt auch mal gut. Nach ein paar Jahren so, ja.
Wir sind ja auch weg. Also ich bin nach dem Studium nach Jena gegangen und bin 15 Jahre geblieben, bevor ich wieder zurück bin. Also ich bin jetzt zurück nach Österreich, aber nicht in Wien. Und du bist ins grüne Manchester.
Das ist grüne Nottingham.
Ja, viele sind die UK gegangen bei uns auch. Richtig viele.
Ja, ich bin halt dort hingegangen, weil ich dort einen Postdoc bekommen habe. Also ich habe mich an verschiedenen Orten beworben und dort hat es funktioniert und dann, ich wollte auch unbedingt aus Wien weg. Also mir ist es so richtig, wie man so schön auf Wienerisch sagt, am Arsch gegangen.
Ja. Ja, es war irgendwie.
Aber das ist auch so typisch für Wien. Das ist, also auch Wiener hassen Wien, das gehört irgendwie dazu. Ja. Und das ist irgendwie so die lebenswerteste Stadt der Welt, lalala, das ist wie wir alle so,
ja, vielleicht wenn man 60 ist also, oder so. Also es ist ja auch sehr gemütlich und ich mag ja auch eigentlich so Wien schon gern, aber ich dachte mir so, aber leben, so wie Tokotronic sagt,
aber hier leben, nein danke.
So, nett, ja. Aber hier leben, danke.
Wo nur die Enten am Gras sitzen dürfen. Ja,
ja echt.
Das ist ein bisschen schade, weil es wäre ja eigentlich wirklich eine sehr lebenswerte Stadt und ich habe dann schon ein bisschen Frieden geschlossen mit Wien auch. Also ich lebe jetzt seit 4 Jahren mittlerweile wieder in Wien, bin zurückgekehrt. Ja. Und es ist dann mit ein bisschen Abstand, kann man dann auch wieder die gewisse Dinge wertschätzen, die man vorher nicht mehr bemerkt hat oder so. Aber es stimmt, es ist irgendwie ein bisschen Teflon beschichtet, du hast recht. Ja,
ja, ich habe auch immer wieder kommt es wie ein Heimweh, so ich dachte, und dann denke ich wieder dran, zurückzugehen. Und dann schaue ich mir so die Politik an, denke so, ach komm,
ja, aber da
nicht jetzt ist gerade nicht so gut, glaube ich.
Ja, aber gucken, wie es in Deutschland wird. Also das ist ja.
Ja, also ich weiß auch nicht. Ich lehne mich jetzt sicher nicht aus dem Fenster angelangt.
Wieder über schöne Tiere reden. Schöne, liebe Tiere.
Ja. Über Tiere. Ich habe auch gerade die Indigo-Finken, habe ich gerade im Internet Bilder gesucht. Die sind ja mega süß. Also für alle, die jetzt natürlich es nicht sehen, aber die müsst ihr mal gucken. Wir packen das auch auf unsere Webseite. Aber die sind so wirklich so ganz kleine, süße. Stellt euch ein Rotkehlchen vor, malt's blau an. So ungefähr. Ja. Mega süß einfach. Also.
Und Ahnung von Astronomie.
Ja, genau. Richtige Astronomen. Heftig. So. Frag mich, ob die auch so die Sternbilder wie so große Wagen und die so, das ist der große Wurm. So. Ja. Der kleine Mistgeber. So. Der große Wurm, der andere große Wurm. Der mittelgroße Wurm. Vogelhaus.
Der Wurm des
Obelix. So ein Vogelhelden, so wie Herkules oder was, oder Perseus, die bei uns rumhängen.
Ja.
Das ist ein mythischer Vogelheld.
Das ist Peter. Der große Peter. Die große Ingrid. Wurm besiegt. Oh. Ja. So. Ach ja, sehr schön. Hast du noch Fragen?
Was ich noch fragen wollte am Anfang, vielleicht hat ihr es auch erwähnt und ich hatte es nicht gehört, aber die Ausrichtung der Rollrichtung, ist die auch an der Milchstraße oder ist es?
Das wäre mega blöd. Das wäre voll schlecht, weil wenn du weg von den anderen willst, alle gehen die gleiche Richtung, so
alle gehen der Milchstraße entlang.
Und auch immer dann so, wenn dann Leute so, ich habe Bock auf einen Mistkäfer, ach, einfach in die gleiche Richtung, das sind gleich 50.000. Also ich glaube nicht, dass die alle in die gleiche
Richtung kommen. Es war eher so, dass sie irgendwie eben auch mit entweder Mond oder Milchstraße, also sie suchen sich dann halt das aus, was gerade da ist. Und dass sie, wenn sie dann die Richtung, also sobald sie dieses Licht quasi gefunden haben oder identifiziert haben, oder warum, es ist halt einfach da, dieses Licht, ne, dann behalten sie einfach ihre Richtung bei. Also egal, ich glaube, sie laufen dann mal einfach so oder rollen dann mal irgendwie panisch gleich mal los und dann, oh, das Licht ist jetzt hier und rollen dann quasi einfach in die gleiche Richtung immer weiter.
Wäre auch, wäre auch spannend zu erfahren, was passiert, wenn sie einmal ihre Richtung festgelegt haben und man dann das aber ändert.
So über Ameisen sie so rumschubsen, voll. So viel Glück.
Hey, Leute, ich habe ein Planetarium. Ich komme einfach bei euch
vorbei. Ja, komm mal vorbei.
Mistkäfer-Studie Teil 2.
Ja, die Nördlinge, muss man auch gucken, wie die hier im Norden, was die so treiben.
Also, voll, und dann werden wir all die offenen Fragen nochmal interdisziplinär behandeln und beantworten.
Ja.
Wenn das gut anschaut, kriegt der einen Ig-Nobelpreis.
Ja, gar, Bella, Freundin von mir, also Kollegin, die hat den bekommen für irgendwas mit Schildkröten. Weiß nicht, also scheiße.
Sie hat es erzählt in der Folge.
Ja, ich habe das damals auch gelesen, das Paper. Ich weiß nicht, irgendwas mit Schildkröten, weiß nicht, wie die gucken oder wie die husten oder wie die, was für Geräusche die machen, wenn die stöhnen oder so. Also irgendwas wirklich total, echt niedliches irgendwie ein bisschen. So, ja, hat die bekommen.
Aber ja, ich glaube, Nobelpreis kriegen wir vielleicht wahrscheinlich eher nicht.
Der Ig-Nobelpreis.
Ig-Nobelpreis ist unsere große Chance.
Ja. Ig-Nobel, ja, finde ich gut.
Dann haben wir schon ein neues interdisziplinäres Projekt für die Zukunft.
Ja, stell mal vor, und dann ist es wirklich was Wichtiges und wir so, nein! Jetzt kriegen wir den Ig-Nobelpreis nicht.
Mist. Zu sinnvolle Forschung gemacht. So was Blödes.
Oh. Mist, oder wie man hier sagt, Käfer.
Ja.
Käfer,
ja.
Genau.
Ars is live. Ach ja. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr da wart. Das war eine sehr, sehr lustige und unterhaltsame Folge.
Ja, absolut.
Und hast du noch was? Lorenz, ein Gruß?
Nö.
Habt ihr noch einen Gruß an unsere ZuhörerInnen? Sonst?
Ja, wir grüßen natürlich alle, die zuhören. Und hört euch nicht nur Dinge über Biologie an. Biologie ist cool, aber die Welt ist so groß und voll mit coolen Sachen. Und je mehr man davon hört, desto besser.
Ganz genau. Hört uns zu.
Na, ich wollte es nicht so direkt sagen, Maden.
Ja, dann sag ich es. Also folgt unbedingt ihrem sehr unterhaltsamen Podcast, das Universum. Findet man auch überall, wo es Podcasts gibt.
Genau.
Und gibt's auch auf Twitter, meine ich.
Ja, also es gibt uns überall, aber es passiert eigentlich auf allen sozialen Medien recht wenig, weil wir
aber ja, schon einen Telegram-Kanal, oder? Den habe ich der öfter.
Da passiert noch was, genau.
Ja,
genau. Auf dem Telegram-Kanal passiert.
Wie heißt der Wendler Official?
Nee, der heißt auch das Universum. So.
Okay.
Wir sind ganz, so wie in der Astronomie üblich, ganz konservativ mit unserer Namensgebung. Das ist alles
sehr schön.
So, ja, wir waren nicht so kreativ wie mit Bucktails, die Campbell-Ritter, also auf das wären wir nie gekommen.
Das hat sich meine beste Freundin ausgedacht. Wir waren auch nicht so kreativ. Ja, dann danke, dass ihr da wart.
Ja, super. Danke für die Einladung. Ja. Es war sehr nett.
Ja, fanden wir auch.
Ja,
sehr gerne. Vor allem hat es uns auch irgendwie so ein bisschen, naja, gezwungen ist auch übertrieben, aber dazu gebracht, oder mich zumindest, kann von mir sprechen, mich mit den Tieren wieder mal ein bisschen zu befassen und die coole Studie über die Mistkäfer zu lesen.
Ja, das hat mich besonders das allein gefreut. War's schon wert. Die Mistkäfer, weil ich das ja dann gar nicht den Deep Dive gemacht habe und jetzt habe ich es trotzdem bekommen. Ha, finde ich sehr gut. Ja, dann.
Ja, cool.
Hören wir uns. Jetzt kommt hier noch das Outro. Bla, 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 bla.
Ja, bei uns dann auch vermutlich.
Genau.
Das war die Special-Folge von Jasmin Schreiber, Lorenz Adlung und dem Universum über Tiere im Planetarium. Ich weiß nicht, ob du auch lieber gerne Tiere als Gäste hättest oder Kinder.
Nein, aber ich hatte auch schon ab und zu mal eine Spinne, die über die Linse gekrabbelt ist und das war dann immer ganz lustig, wenn die Kinder zum Brüllen anfangen, ein Alien! Aber das ist war bis jetzt meine einzige echte Erfahrung mit Tieren im Planetarium.
Ja, nein, bis halt Tiere im Planetarium, da kannst du noch zur Forschung beitragen. Anstatt nur Kinder zu bespaßen, kannst du noch das Wissen voranbringen.
Bespaßen! Wissenschaftskommunikation! Ja, nein, ich bespaße natürlich Kinder extrem gern, das ist der Hauptgrund meiner Arbeit. Ja. Aber wir machen ja jetzt unser interdisziplinäres Planetariums-Tier-Forschungsprojekt. Insofern, vielleicht gibt's ja dann bald mal wieder was zu hören in diesem Podcast.
Ja, aber was da für neue Geschäftsmöglichkeiten sich auftun. Ja, Kinder sowieso, aber Streichelzoo, wenn du quasi im Planetarium mit Streichelzoo anbieten kannst.
Ja, und dann kacken wir die überall hin. Also nicht die Kinder, sondern die Tiere, meine ich.
Kinder nicht auch?
Also ich weiß nicht. Schauen wir mal. Dann doch lieber noch ein Podcast.
Ja, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Abwechslung, mal mit anderen Leuten aus einer anderen Wissenschaftsdisziplin ein interdisziplinäres Projekt zu machen, was ja wirklich interdisziplinär war. Wir hatten ja wirklich sowohl Astronomie als auch die Biologie in den Geschichten drin. Und wie gesagt, hört euch den Podcast Bucktails an. Der ist wirklich sehr gut. Also wenn euch Geschichten über Wissenschaft gefallen, dann findet ihr wunderbare Geschichten. Und ihr könnt auch die Bücher von Jasmin lesen. Die habe ich alle auch selbst gelesen und kann sie empfehlen. Sie hat einen Roman geschrieben, sie hat einen zweiten Roman geschrieben und sie hat ein Sachbuch geschrieben. Ja, das Sachbuch handelt vom Tod und heißt Abschied von Hermine. Und es ist wirklich, über den Tod ist immer ein bisschen schwierig zu schreiben, ja, weil es ist irgendwie unangenehm, wenn man irgendwie sich damit beschäftigen muss, dass man stirbt. Aber Jasmin hat das anhand ihres Hamsters Hermine und anhand des Tod ihres Hamsters beschrieben. Und also es ist wirklich ein sehr, sehr, es fühlt sich ein bisschen unwohl, wenn man es liest, weil es halt um den Tod geht, aber am Ende dann doch auch wieder mit dem Tod, der zum Leben gehört, versöhnt. Also es ist wirklich ein sehr schönes Buch und auch ihre beiden Romane, Marianengraben, der schon vor einiger Zeit erschienen ist, und der neue Roman Mauersegler, sind beide sehr gut und zu Recht Bestseller. Also lest auch ihre Bücher. Sie hat auch Lesungen, ich verlinke das alles in den Shownotes. Ja, also es gibt auch Lesungen zu den Büchern, die vor allem in Deutschland stattfinden in den nächsten Wochen. Und der Podcast wird auch verlinkt und auch das, was Lorenz macht, wird verlinkt. Der macht auch Musik. Ja, also ich verlinke alles, was ihr euch anschauen könnt über die beiden, weil ja, es lohnt sich, nicht nur einer Wissenschaft zu frönen, sondern so vielen wie möglich.
Und wir verlinken natürlich auch die wunderbaren Geschichten über die Finken, die Seehunde und die Mistkäfer.
Genau, also wer genau alles über Malte und Nick wissen will und die anderen Tiere,
die unfähige Robbe,
die entsprechenden Papers findet ihr mit allen anderen Informationen natürlich auch in den Shownotes. Ja, ansonsten das übliche Programm machen wir nächste Woche dann wieder. Also es gibt jetzt hier keine Fragen und was wir sonst noch so Neues aus der Sternwarte, also die ganzen Rubriken, die sind in dieser Special-Folge nicht drin. Aber dafür gibt's nächste Woche dann wieder das volle Programm vom Universum mit wieder einer ganz besonderen Folge, aber da verraten wir noch nicht, was da passiert.
Genau, Überraschung.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.